In dieser Folge spreche ich mit Gregor Biswanger, AI-Berater, Trainer und Microsoft MVP über die Praxis hinter KI-Projekten. Wir reden darüber, was passiert, wenn Unternehmen KI als Projekte einführen wollen und warum das oft schwieriger ist, als viele denken. Es geht um die typischen Stolpersteine, fehlende Strategie, unrealistische Erwartungen und die Frage, wie man KI sinnvoll in bestehende Prozesse integriert. Außerdem klären wir, bis wann Standardfunktionalitäten ausreichen und ab wann eigene Lösungen entsprechend notwendig werden. Ich würde sagen, wir steigen rein. Auf geht's! Ich begrüße nun Gregor Biswanger in meinem Podcast. Hallo Gregor, wo erwische ich dich gerade?
Hi Tom, danke, dass ich hier zu Gast sein kann. Ja, ich bin gerade in meinem Homeoffice zu Hause. Genau.
Für alle Hörer, die dich noch nicht kennen, würdest du dich einmal kurz vorstellen und warum es eine sehr gute Idee ist, sich mit dir über das Thema KI-Projekte und Herausforderungen in denen zu unterhalten?
Ja, ich bin Gregor Biswanger, ich komme aus Nürnberg, bin 26 oder es dürften schon 27, 26 Jahre bin ich in der Softwareentwicklung unterwegs und groß geworden bin ich in der Microsoft.NET-Welt und ja, ich bin freiberuflicher Berater, Trainer, Autor und mich fasziniert das Thema KI und habe mich darauf spezialisiert und bin da sehr stark engagiert in der Community, habe eine Online-Community, My Coding Zone, die ist jetzt dann auch schon 5 Jahre alt und da haben wir schon zu Beginn an bereits angefangen zu entdecken, was hier so alles passiert mit Machine Learning und das Erkennen der menschlichen Sprache. Und ja, seit Beginn an ging es erstmal los, dass es Code war, was durch diese KI-Modelle erkannt werden konnte. Irgendwann wurden wir natürlich alle überrascht, indem dann mehr in natürlicher Sprache geredet wird. Und ja, das fasziniert mich einfach, das Thema, und habe viele Projekte schon machen können, jenseits von typischen Chatbots, und arbeite auch eng mit dem Produktteam von Microsoft für GitHub Copilot zusammen.
Du bist aber Oldschool-Programmierer, kann man eigentlich so sagen. Ne? Du hast vor vielen Jahren angefangen, kannst eigentlich, weiß ich gar nicht, wie viele Entwicklungssprachen du eigentlich insgesamt kannst. Das ist schon ziemlich viel. Und man darf noch erwähnen, du bist auch Weißhacker. Vielleicht mal ganz kurz den Begriff Weißhacker. Du bist keiner, der böse ist, sondern du bist ein guter Hacker.
Ein braver, genau. White Hat sagt man dazu, genau. Genau, ja, das Thema Pentesting, Sicherheitsthemen waren für mich auch immer wahnsinnig interessant. Und da habe ich auch einige Erfahrungen hinter mir. Ist übrigens auch das Spannende, was Security und Sprachmodelle betrifft. Wie schafft man es quasi auch, die KI zu überlisten?
Ich werde auf alle Fälle mal deine Videos hier in die Shownotes mit reinnehmen. Lieber Hörer, das musst du dir auf alle Fälle mal bei YouTube anschauen. Wenn er so ein bisschen als Hacker, im Kostüm eines Hackers auch auf der Bühne steht, sieht ganz nice aus.
Gerne, ja. Das war ja damals eine Abendveranstaltung von einer Konferenz und das war so eine der teuersten Produktionen meinerseits. Da war dann quasi meine fiktive Figur auf die Welt gekommen. Es ist Arno Nym. Also der Arno, das ist dann der mit der Maske und dem roten Bademantel, wenn man sich das anschaut, was du dann da verlinkst. Und da ging es darum, wirklich entertainmentmäßig mit Show-Einlage und Klischees eine Schnitzeljagd zu machen, wo meine Frau entführt wurde. Und man musste quasi dann echte WordPress-Server hacken und Software knacken mit einem eigenen geschriebenen Key-Generator. Und eventuell haben wir am Schluss geschafft, meine Frau zu befreien, indem wir die Schnitzeljagd verfolgt haben, ja.
Okay, lass uns einfach mal einsteigen in das Thema KI. Wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, wo eigentlich in deinem Sinne die KI anfängt, wo würdest du dann anfangen mit den absoluten Basics?
Da haben wir ja vor uns in der Kategorie, in der KI-Welt, haben wir ja das Machine Learning. Und Machine Learning lässt sich für jeden am besten erklären, dass du quasi das Unprogrammierbare programmierbar machen kannst. Und zwar was kann man sich darunter vorstellen? Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, du hast Text vor dir und du müsstest jetzt programmieren, dass du erkennst, in welcher Sprache der Text geschrieben wurde, ob der jetzt Englisch ist, Deutsch, Italienisch, Französisch. Wie würde man da vorgehen? Naja, man überlegt sich, was gibt es so für einzelne Wörter, dass man dann vielleicht erkennen kann, wenn so ein Wort drin ist, dann ist es eben Deutsch oder nicht. Und naja, dann kann plötzlich ein Satz aus ganz wenig Wörtern sein, aus vielen sein. Und also du merkst schon, der Programmieraufwand wird so heftig und es wird immer schwierig, sowas zu entwickeln. Und das Besondere ist bei Machine Learning, daher der Name auch, dass der Rechner selber über zahlreiche mathematische Algorithmen drüber geht und so Kleinigkeiten erkennen könnte, was haben im Durchschnitt jetzt hier die Wörter an Länge, das ist jetzt nochmal ein Beispiel, ne? Wie oft, mit welchen Buchstaben fangen die an und enden. Und das sind jetzt echt nur Pseudo-Beispiele, ne? Aber so ähnlich arbeiten so Algorithmen, so mathematische, sind einfach, die gehen auf Muster und daran können die zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dir dann sagen, ja, das klingt jetzt nach Italienisch, 90%.
Ja, wobei ich immer feststelle, wenn du mit Kunden über das Thema KI redest, meint der Kunde auch immer grundsätzlich, ja, ist ja KI, muss schnell gehen. Also, weil ist ja schon alles fertig. Ich gebe mir nur einen Prompt ein und dann läuft das alles.
Absolut. Genau diese Herausforderung habe ich zum Beispiel jetzt auch in einem Projekt. Gut, dass du das ansprichst. Weil es ist das Schwierige, der Rechner findet für dich so einen Algorithmus, aber du bist quasi dann auch dem ausgeliefert, auch selbst als Softwareentwickler. Weil du hast deine Frameworks, die dann diese ganzen Algorithmen durchgehen. Und im Prinzip ist es immer wie ein Indiana Jones Abenteuer. Wir wissen, Indiana Jones, irgendwo ist der versteckte Schatz. Schatz, was ganz Besonderes, gibt es ganz selten auf der Welt, muss man finden. Wir wissen aber, der ist irgendwo da. Aber auf dem Weg, ja, da haben wir unsere Herausforderung. Ja, dann gibt es hier irgendwelche Fallen oder. Und das Problem ist, es ist ja nicht garantiert, dass Indiana Jones zum Ziel kommt. Im Kino bestimmt, aber in der Realität, naja, es ist irgendwo der Schatz. Ob wir ihn erreichen, ich kann es dir nicht garantieren. Und das ist das Schlimme. Du gehst zum Kunden, oder wenn du dich jetzt aus Kundensicht siehst, und du willst jetzt hier eben diesen Schrank und den Tisch, und ich sage, den kann ich dir bauen, aber ich kann es nicht garantieren, dass das wirklich funktioniert. Mhm. Das ist ein sehr merkwürdiges Einkaufen, findest du nicht? Aber du weißt, wenn ich es schaffen würde, hättest du halt so einen exklusiven Schrank und Tisch, der besteht aus Gold.
Ich habe die Erfahrung auch gemacht, Gregor, wenn du mit Kunden redest, das Thema KI sehr oft vermischt wird. Du hattest ja auch schon mal einen eigenen Podcast zu gemacht. Du hast gerade Machine Learning angesprochen. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir in Business-Applikationen, ich sag mal, meines Empfindens fast mit 90% Machine Learning zu tun haben, bevor wir mit dem LLM erstmal anfangen. Oder?
Genau, also du es ist so, du hörst ja, also das fertige Modell, was durch KI entstanden ist, da gibt es ja die unterschiedlichsten, mit den unterschiedlichsten Begabungen. Also das kann man sich gern wie so unterschiedliche Roboter vorstellen. Und jeder Roboter kann aber nur eine spezielle Aufgabe, wie zum Beispiel dein Staubsaugerroboter, der kann super saugen, aber vielleicht kann der nicht wischen. Ja, und dann hast du einen Wischroboter. Und natürlich gibt es auch Hybride, keine Frage. Aber dann hast du vielleicht, es hat aber auch nichts mit dem Roboter zu tun in der Fertigung. Ja, wenn auf dem Fließband, wenn da Autos zusammengebastelt werden oder irgendwas. Und ich glaube, das ist das, wo du auch vorhin erwähnt hast, wo auch dieses Missverständnis reinkommt, dass halt immer alles ist dasselbe unter KI betrachtet wird. Und das ist echt schwierig. Und gerade auch natürlich durch ChatGPT und dass wir es geschafft haben, 2017 die menschliche Sprache zu knacken, was hier hinter ChatGPT steckt, das ist das Erste, woran die Leute denken und was im Vordergrund steckt. Und es gibt aber halt individuelle Aufgabenstellungen, die deutlich komplexer sind. Ich auch jetzt habe auch wieder bei einem Kundenprojekt, da geht es um unstrukturierte Rechnungen, die irgendwo gruppiert werden müssen. Also ich kann jetzt nicht so viel Details nennen, aber du kriegst halt dann einfach am Ende des Tages wie so eine Kategorienummer, kann man sich vorstellen. Und das ist halt nicht im Text enthalten, sondern man muss durch mathematische Algorithmen in etwa anhand des Kontextes sich ausdenken, was das sein kann. Ne? Jetzt haben wir aber über 1800 Kategorien, was die da so haben. Das ist ein Riesenunternehmen. Ne? Das ist eine ganz schön krasse Challenge. Und da musst du dann mit den unterschiedlichsten Bausteinen zusammenarbeiten. Das ist Wahnsinn. Das heißt, das kannst du gar nicht hier ChatGPT öffnen, sagen, naja, ich habe hier 1800 Nummern. Die Nummern, vielleicht habe ich Keyword-basiert allerhöchstens eine Bezeichnung, ne? Aber ansonsten sind es nur Nummern. Und in einer Rechnung steckt es nicht drin. Und dann gibst du das diesem Sprachmodell. Also das ist, dafür sind die gar nicht gemacht. Ein Sprachmodell kann verstehen, was ein Kontext bedeutet und kann antworten, aber er kann, es ist auch das Antworten selber, ist nur eine Autovervollständigung. Also er kann ja nicht wirklich rechnen, er kann ja nicht wirklich Code wirklich selber ausführen oder so. Er kann das immer nur beauftragen und so. Also die können gar nicht so viel mehr, aber man kann sie ganz klug einsetzen in Kombination mit unterschiedlichen Technologien, um ganz viel draus zu machen.
Jetzt wird der ein oder andere Hörer, der sich ein bisschen mit der Microsoft-Technologie auskennt, auf die Idee kommen, das brauchst du doch gar nicht mehr. Du machst einfach bei SharePoint jetzt die Prompt-Zeilen rein mit der tollen KI, dann lade ich eine Rechnung hoch und dann erkennt er das und schreibt mir das da rein. Und dann sage ich immer gleich, ja, kannst du gerne machen. Ich habe das Ganze jetzt auch mal vor Weihnachten nochmal getestet. Zahlen kann der überhaupt nicht, geht gar nicht. Dann sagt er, wenn er ein PDF analysiert, sage ich jetzt mal 1250 Euro, dann macht er da 120.000 Euro 500 raus. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn du mit Zahlen arbeitest und KI, ist das nach wie vor eine große Herausforderung, mit den Zahlen umzugehen. Ja? Würdest du auch so mitgehen oder sagst du, naja, mit Zahlen ist eigentlich bei den LLMs, bei OpenAI und Gemini überhaupt kein Problem, können die super?
Nein, überhaupt gar nicht. Also sie sind halt keine, also was heißt, sie können überhaupt gar nicht, also sie können halt nicht rechnen, ja. Was sie aber wahnsinnig gut können, ist Mathematik. Jetzt kommt das erste, Ja, das habe ich mir auch alles erklären lassen durch Freunde von mir, die das studiert haben, Mathematik. Und weil ich hatte hier auch immer interessante Aufgaben und die haben dann gesagt, ja, hallo, ich habe Mathe studiert, das heißt nicht, dass ich hier gleich ein Superrechner bin oder so, ne. Also es ist so, die Sprachmodelle können halt die menschliche Sprache verstehen. Das heißt aber auch zum Beispiel mathematische Aufgaben, also Matheformeln. Aber das tatsächliche Rechnen können sie nicht, weil ein Sprachmodell, wenn dir antwortet, ist nichts anderes wie deine Autovervollständigung auf deinem Smartphone zum Beispiel. Ne? Du schreibst jetzt jeden Morgen, schreibst du mit deinem Handy vielleicht guten Morgen, mein Schatz. Ne? Und irgendwann, wenn du dann tippst auf deinem Handy, weißt quasi in der Tastatur werden dir schon immer die nächsten Wörter vorgeschlagen, weil du am häufigsten zu dem und dem Wort dann als nächstes, ne, nach guten hast du am allerhäufigsten immer morgen geschrieben, deswegen schlägt dir das dein Handy ja schon vor. Und genau so arbeitet ja so ein Decoder von so einem Sprachmodell, das anhand des erkannten Kontextes nach Wahrscheinlichkeit die nächsten Wörter rausgeschrieben werden, die da sind. Ja, wenn du jetzt 1+1 schreibst, das wird so oft im Internet irgendwo gestanden sein, dass er das auswendig dir schon irgendwo runterschreibt, ja. Aber sobald du anfängst, da richtige Aufgaben zu stellen, fängt halt ChatGPT jetzt als Beispiel an, dass er im Hintergrund trickst, ja. Das heißt, er tut zwar mathematisch die Formeln dann runterschreiben, aber aktiviert im Hintergrund externe Tools, die dann diese Zahlen bekommen und dann richtig eine Kalkulation ausführen. Und das Ergebnis wird dem Sprachmodell gegeben und er spricht es dann vor, als hätte er es ausgerechnet. Und das spürt man oft gar nicht. Und wichtig ist, ChatGPT ist ja deswegen einfach eine Web-App als Produkt, aber ein echtes Sprachmodell als API dahinter, die kann das ja dann gar nicht. Und wir Softwareentwickler müssen selbstständig das dann zusätzlich hinzufügen, diese Magic.
Ich muss mal kurz in der Zeitgeschichte zurück, weil jetzt rede ich ja hier mit dem richtigen Profi. Ich erinnere mich mal ganz kurz, F-Sharp gab es doch damals mal. War das nicht auch eine extra Sprache von Microsoft für mathematische Modelle?
F-Sharp gibt es immer noch, ist halt quasi aber nicht Mainstream. Mhm. Das heißt, man sagt, es ist eher so eine exotische Sprache in unserer .NET-Welt. Sie ist nicht sehr oft im Einsatz. Hat interessante Ansätze. Der Mainstream nutzt in der .NET-Welt halt C-Sharp. Aber dass die Sprache explizit irgendwie nur für KI oder für Kalkulationen, ja, es setzt halt auf, man sagt, funktionale Programmiersprachen. Funktionale Programmiersprachen also jetzt nochmal für die Nicht-Programmierer da draußen, man kann sich das so vorstellen, zwischen einer objektorientierten Programmiersprache und einer funktionalen Programmiersprache ist folgender Unterschied. Der objektorientierte Weg konzentriert sich auf den Weg, wie etwas geht. Das bedeutet, stellt euch eine Fernbedienung vor, ihr wollt jetzt Netflix oder irgendwas gucken und ihr müsstet dann ja mit der Fernbedienung den Weg dahin finden zu eurem Kanal oder PlayStation spielen. Ne? Was müsst ihr machen? Fernseh erstmal den Einschaltknopf drücken, dann den Knopf drücken, den richtigen HDMI-Kanal zu finden. Vielleicht musst du auf der Fernbedienung auch noch die Soundbar einschalten. Also du musst mehrere Schritte machen, bis du zu deinem Ziel kommst. Ja, aber es ist halt schön strukturiert, der Weg. Funktional ist, naja, du hast eine Netflix-Taste auf der Fernbedienung, beziehungsweise du hast eine Spiel-Xbox- oder PlayStation-Taste auf der Fernbedienung. Du drückst drauf und die Dinge dahinter passieren vollautomatisch. Das ist funktional. Na, also man hat hier nicht Auto und Auto fährt, sondern man hat einfach ein Auto fährt Funktion. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und auf diesen Ansatz baut F-Sharp auf. Und für Mathematik ist funktional häufig natürlich super praktisch.
Ich frage aus dem Grund, weil es wäre ja jetzt eine Überlegung, dass man eventuell ein extra Modell nur für Mathe- und Zahlenaufgaben entwickelt oder bereitstellt. Oder gibt es das schon?
Du bist absolut voll in der Zukunft. Nein, aber okay. oder genau der Weg. Also Microsoft selber hat ja auch ein Sprachmodell, was sich für Matheformeln spezialisiert hat. Und es ist ein sogenanntes Small Language Model, das also mit wenig Energie quasi fast schon auf jedem Notebook mit einer GeForce-Karte, mit so einer mobilen, wunderbar hochperformant läuft. Das geht auch ohne GeForce-Karte, ne? Dann ist vielleicht trotzdem nicht so schnell. Dann gibt es Small Language Models, die können wunderbar Fragestellungen machen. Die werden übrigens Reasoning-Modelle genannt. Und andere, die können halt unheimlich gut Texte übersetzen, von Englisch auf Deutsch oder in andere Sprachen. Andere können wunderbar E-Mails schreiben. Ja, also das ist die Zukunft. Weil damit kannst du mit deutlich weniger Energie auch brutal viele gute Sachen erledigen, die halt auch fast fokussiert sind, spezialisiert sind.
Wenn jetzt eine Company auf dich zukommen würde und würde jetzt sagen, Gregor, weißt du was, wir interessieren uns eigentlich für KI und wir wollen jetzt Copilot einführen. Und dann würdest du sagen, ja, coole Sache, finde ich gut, mach das mal. Wann würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wird das Unternehmen spätestens sich mit dem Thema eigene Entwicklung in der KI beschäftigen müssen, weil die, ich sage jetzt mal, Standard-Agents, Standard-Chats und alles, was dazugehört, an ihre Grenzen stoßen werden?
Es kommt genau auf die Größe darauf an, was sie sich so vorstellen.
Okay.
Wenn man sich natürlich vorstellt, gerade du hast ja SharePoint oder so gesagt, ich meine, jetzt mit den Sprachmodellen hättest du tatsächlich die Möglichkeit, so ein eigenes ChatGPT fürs Unternehmen zu haben, also dieses Copilot, dass du an einer zentralen Stelle bedient wirst. Aber das bringt brutal viele Challenges raus. Wenn du sagst, pass auf, wir haben hier drei, vier Dokumente und da will ich eine Zusammenfassung davon und ich will das durchsuchbar machen, absolut kein Problem, dann bist du damit super bedient, wenn es um ein paar Dinge geht. Aber wenn du sagst, wir wollen hier wirklich für die täglichen Aufgaben, die wir hier machen, und wir haben brutal viele Dokumente, dann fängt das schon an. Ne? Also sobald du sehr viel von deiner Arbeit am Tag Unterstützung brauchst. Das Problem ist halt, was du am Ende des Tages ja eben willst, ist ja, dass so ein Sprachmodell dein Wissen bekommt. Also dass es zu einem Wissensmodell wird, und zwar mit deinen Daten. Das Problem ist aber, dass diese Sprachmodelle immer auch mit Ähnlichkeiten arbeiten. Heute in einem Unternehmen hast du pro Abteilung oft, dass die Leute zu ein und denselben Begriff aber unterschiedliche Dinge meinen. Ja, bei Marketing ist vielleicht, wenn man über den Kunden spricht, eine ganz andere Bedeutung dahinter, weil man will, dass der Kunde Bewertung macht. Ne? Da hat man plötzlich Bewertungsmarketing, und wenn die über den Kunden reden, ist das was ganz anderes, als wenn du in der Buchhaltung über einen Kunden redest, weil da interessieren die sich dazu, wie können sie dir am besten die Rechnung stellen oder so. Also jeder hat da so andere Belange. Und wenn du jetzt da so tausende von Dokumenten hast und überall steht das Wort Kunde drin, und du redest mit dem Sprachmodell und hast irgendeine Frage dazu, ist es ja für ihn quasi unmöglich, dir die perfekte Antwort liefern zu können, weil er in Millionen von Dokumenten immer Kunde findet. Und ich nenne auch immer ein gutes Beispiel, das geht ja schon mal los mit nur einem Dokument, wo du in Schwierigkeiten kommen kannst. Ich nehme mal als Beispiel ein Märchen-E-Book. Nehmen wir ein Märchen, also ein Buch, wo 10 unterschiedliche Märchen drin sind, wo es den Prinz und die Prinzessin gibt, und du fragst jetzt die KI zu dem Dokument, wo hat sich denn der Prinz mit der Prinzessin kennengelernt? Wo haben sie sich das erste Mal gesehen? Und dann ist natürlich, erzählt er mir hier irgendwas von einem Frosch, obwohl ich hier irgendwie im Kopf Dornröschen habe, weißt du? Und ich denke, durch das kleine Beispiel könnt ihr euch jetzt auch schon vorstellen, in eurem Unternehmen hast du diese Challenge, allein schon in einem Dokument kann es losgehen. Wenn da die unterschiedlichen Belange da drin enthalten sind, dann hast du natürlich nochmal eine größere Challenge, wenn du deine unterschiedlichen Abteilungen hast. Und du willst jetzt auf einmal ein Wissensmodell haben, das ja quasi mehr über das Unternehmen Bescheid weiß als wie der eigene Chef. Ne, da gibt es einfach Challenge, das sind die Herausforderungen. Du kriegst zu allem eine Lösung, aber es wird halt aufwendiger und teurer. Und das ist vielen nicht bewusst, weil es halt auch so verkauft wird. Ne? Hier, SharePoint, mach doch, Copilot, ist doch ganz einfach.
Ja, ja.
Hier, du hast eine Collection, mach da mal 10 PDFs rein. Wie du gehört hast, kannst du schon in einer zu einem Riesenproblem kommen.
Ja, ich sehe das auch genauso wie du mit der Herausforderung. Ich habe einfach festgestellt, dass viele, die sich mit Copilot oder die Einführung mit Copilot bei meinen Kunden beschäftigen, das total genial finden, merken dann aber relativ schnell, dass die KI doch nicht von alleine funktioniert und man sich mit dem Thema beschäftigen muss, das wiederum Zeit braucht, der Kunde aber die Zeit nicht hat und aus dem Grund wie vorher weiterarbeitet. Das ist leider so ein Phänomen, was ich immer wieder feststelle. Alleine schon, wenn ich mit dem Chat arbeite, ja, denjenigen von der Arbeitsweise dahin zu bekommen, da reden wir jetzt noch nicht mal von den ganzen Agents. Ich weiß, dass du zu den Agents sowieso eine sehr zwiespältige Beziehung führst. Mhm. aber es ist ja wirklich eine Herausforderung mittlerweile, auch mit dem Kunden überhaupt diese ganzen Tools in ihrer täglichen Arbeit sich damit zu beschäftigen und auch hinzuführen, damit zu arbeiten. Ja, wir kriegen immer wieder neue Features und es kommen so viele Features, dass der Kunde gar keine Zeit hat, sich mit den ganzen Features zu beschäftigen. Ich sag mal, wie gehst du denn damit ran? Also wenn du jetzt, sag ich mal, so eine Einführung machst, machst du auch die Schulungen da dementsprechend mit bei? Nimmst du den Kunden wirklich mit an die Hand und sagst so von, pass mal auf, wir konzentrieren uns erstmal auf eine Sache, bevor wir alles machen? Wie gehst du in so Projekten vor?
Absolut. Genau richtig. In Baby Steps abstrahieren. Da wäre auch wieder das Thema Motivation ja cool, ne? Weil mit der einen großen Aufgabe kriegt man ziemlich schnell einfach eine fette Blockade und denkt sich, ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Und wenn du schon anfängst, schon mit so einem Gefühl, wenn das da ist, das natürlich mit allem ziemlich schnell entstehen kann, ne? Weil du das Große und Ganze vor dir siehst. Überleg dir, wie kannst du das natürlich abstrahieren, kleiner machen und fang klein an, kleine Baby-Steps. Und das ist, also ich denke, also mir hilft es immer auch beim Kunden gegenüber, dieses Märchenbeispiel zu bringen, weil viele plötzlich auch diesen Aha-Effekt kriegen und das verstehen können. Und ich dann sage, pass mal auf, wir müssen jetzt erstmal gucken, was ist dir wichtig? Willst du wirklich diese zentrale Schnittstelle haben, dass jeder da drauf kommt und kann quasi übers ganze Unternehmen alle Fragen stellen? Oder, lieber Kunde, gefällt dir der Ansatz zu sagen, dass man das kleiner macht, dass man nicht eine Schnittstelle dann für die ganze Geschichte hat, sondern sagen wir mal, pro Abteilung gibt es halt seinen eigenen Chatbot quasi, ne, zum Beispiel.
Mhm.
Und das reicht dann plötzlich am Ende voll aus, ja klar, weil es ja wichtig, ne? Vertrieb braucht halt seinen Assistenten und das reicht aus. Der muss ja nichts wissen oder fragen können über das, was das Marketing macht oder so. Und schon hast du es einfacher schon mal gestaltet, weil dann hast du ja nicht mehr dieses eine fette PDF mit den 10 Märchen, weil jetzt hast du plötzlich jedes Märchen wie ein eigenes Dokument und das macht es nochmal einfacher alles. Ne? Aber auch wenn der Kunde sagt, nee, egal was ist, wir wollen diese eine Schnittstelle haben fürs gesamte Unternehmen, wäre es auch am Ende des Tages lösbar, aber aufwendiger.
Ja.
Und auch da, klar, du fängst trotzdem immer klein mit einer Sache an.
Ja, das ist genau das Wichtige. Also ich habe auch damals bei Project Online war ja auch das Problem im Project Server. wo viele angefangen haben, einfach gesagt, wir setzen das ein. Und sobald du die Akzeptanz nämlich auch der Mitarbeiter verlierst, dann ist das Tool verbrannt. Dann kannst du auch tun und machen, was du willst. Ich sage immer, du hast eine Chance, was einzuführen. Wenn das nicht sitzt, hast du verloren.
Oh ja, das ist ein psychologischer Aspekt, der ja unheimlich wichtig ist. Das haben wir auch bei einem anderen Kunden von mir. Da geht es natürlich darum, dass sie Unterstützung beim Vertrieb kriegen. Da kommen auch E-Mails rein und Problem war, die haben so über 40 Vertriebler und jeder ist auf was spezialisiert und die einkommende E-Mail ist halt an eine zentrale E-Mail-Adresse geschrieben worden und da haben wir quasi mit der KI so einen Supervisor gebaut, der so das zuordnet und wenn er dann schon erkannt hat, zu welchen Spezialisten vom Vertrieb das Ganze gehen muss, übernimmt die KI noch ein paar weitere Aufgaben, wie das dann gleich Preisvergleiche gemacht werden, wichtige Dokumente geladen werden als Referenz. Und jetzt war es halt so, zu sagen, naja, hier, es gibt wieder die fancy nächste Web-App, das Ganze zu nutzen. Vor allem haben die alle auch brutal Angst, dann ersetzt zu werden durch die KI. Was absoluter Blödsinn ist, außer du hast halt auch wirklich keinen Bock, deine tägliche Arbeit normal zu machen. Dann bist du da natürlich draußen. War dann, dass sie mit ihren natürlichen Bordmitteln weiterarbeiten können. Das bedeutet, sie bekommen die E-Mail quasi, die original, wie sie eingetroffen ist, geschickt in ihren Verteiler, ne? Und sofort im Anschlag drauf die nächste E-Mail von der KI dann zusammengestellt mit möglichen Antworttext, den man halt geben kann und den fertigen Angebot quasi, ne? Also die Preisvergleichsliste, Dokumente aus dem SharePoint auch, weil es Formulare gibt zum Ausführen, wenn man dann zum Beispiel das Angebot annimmt oder irgendwas, ne? Das ist halt dann alles der Service, der dann sich da gleich mitverkauft, wenn man eine Anfrage stellt. Und dadurch, dass sie quasi zeitgleich nacheinander geschickt werden, hat man einmal die natürliche E-Mail und danach einfach die E-Mail von der KI passend zur vorherigen. Und warum es auch separiert wurde, ist, dass man nicht automatisch aus Versehen auf Antworten klickt oder das, was die KI erzeugt hat, dass man mit Verkaufstipps und so, kommt nicht gut, wenn da aus Versehen einer das an einen Kunden zurückschickt. Das wäre nicht gut. Aber er bleibt in seinem Ökosystem. Es muss nicht nochmal eine zusätzliche Software bleiben. Es ist idiotensicher zu bedienen, weil eine eingehende E-Mail, das kennen sie dann alle. Und wenn du jetzt ein KI-Feind bist und eh alles ist doof, weil davon gibt es auch immer die Leute, die können diese E-Mail dann quasi ignorieren. Sind halt dann nur langsamer als ihre Kollegen oder müssen halt die nervige Arbeit weiterhin selber noch machen. Ich glaube, das checken sie dann auch auf Dauer. Aber ja, manchmal dauert es ein bisschen.
Also ich habe immer so das beste Beispiel. Ich war mal vor Jahren in einem Projekt bei einem Großkunden und da war die Firma Boston Consulting beschäftigt. Mhm. Und das ist ja bei denen so, ich weiß nicht, ob du mit denen schon mal zusammengearbeitet hast, da hast du ja freitags mal ein Meeting und ich bin dann da hingefahren und da saß immer jemand anders da. Dann saß mal einer aus Deutschland da und der kam aus Freiburg, dann war der im Urlaub, dann kam einer aus Norwegen. Dann saß einer aus Norwegen da. Und was mich echt bei den Jungs damals echt überrascht hat, die wussten genau, was besprochen worden war. Die wussten jeden Inhalt, was vorher, also großen Respekt. Und dann waren wir nachher auf dem Weg nach draußen und dann fragte ich den, woher die das wissen? Sagt er, ja, sagt er. Wenn ich auf dem Weg zum Flieger bin, wird mir eine Zusammenfassung erstellt. Die sieht automatisch auf dem Flug, kann ich mir schon alles durchlesen, ich weiß genau, was Sache ist.
Geil.
Aber, sagt er, und jetzt kommt das Ding, damals waren wir noch nicht so weit wie heute, aber sagt er, das Problem ist und die Herausforderung ist, die Informationen müssen ja irgendwo stehen. Und diese Problematik finde ich bei sehr vielen Kunden, wo wir die KI-Projekte haben, dass die Informationen überhaupt da sind. Du sagtest jetzt Dokumente, ja, dann sind es halt Dokumente, sind die Informationen aber da. Da kannst du ja froh sein. Dann kommt der Kunde, ich hatte jetzt ein großes Ingenieurbüro, die haben sich im Risikomanagement vorgestellt. Also du musst dir vorstellen, die machen so Pflasterarbeiten und sowas, ne? Und wollten, wenn die jetzt ein Projekt haben, zu einer bestimmten Klassifizierung, ein bestimmtes Bauelement verbauen, automatisch wissen, welche Risiken dadurch entstehen. Weiterhin, Risikomanagement kannst du ja super mit einer KI abbinden. Dann quasi rausgeben, okay, das hat eine Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt mit, ich sag jetzt mal 80-90%, weil wir die schon auf verschiedenen Baustellen verbaut haben, wo wir dann Regressansprüche bekommen haben durch den Bauherrn. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt überhaupt kein Problem, können wir machen, total coole Sache. Wo sind denn die Informationen? Information? Ja, ich sag, irgendwo müssen wir ja die Werte herhaben. So. Ja, dann haben wir gesagt, okay, das sind so die ersten Lerneffekte, die ich gehabt habe dabei. Ich sagte, okay, dann fangen wir mal an, eine Risikodatenbank anzulegen, fangen schon mal die ganzen Sachen einzupflegen. Das haben wir dann auch so gemacht. Ja, und dann habe ich aber doch relativ schnell festgestellt, wo du vorhin gesagt hast, Machine Learning, dass Machine Learning mal nicht so mit 10 Datensätzen funktioniert, sondern dass du schon ein paar mehr Daten in der Datenbank haben musst, damit du das Modell trainieren kannst. Also ich glaube nicht, dass ich doch alleine bin mit diesem Phänomen. Das wirst du doch wahrscheinlich auch mit diesen Projekten oft haben, oder? Kannst du das auch bestätigen, dass Daten sehr oft überhaupt nicht da sind und der Kunde sich das vorstellt, dass überhaupt nicht geht, weil die Informationen überhaupt nicht vorhanden sind?
Absolut. Ich sagte, das sind genau die Fallen in der Pyramide bei Indiana Jones. Das ist unglaublich. Vor allem, was die Qualität der Daten betrifft, ist dann auch wieder das Nächste. Also da brauchst du am besten Tausende von Datensätzen, also gerade wenn du dir wirklich so ein eigenes Modell da antrainierst und validieren möchtest und dann kriegst du das mit bestem Wissen und Gewissen alles, ne, dass das sauber wäre und du merkst einfach, verdammt ey, ich habe hier auf der Schatzkarte, ich bin den Weg lang gegangen und ich finde diesen Schatz einfach nicht, bin weit weg entfernt davon. Aber ich habe doch jetzt endlich die Ausrüstung gekriegt, die notwendig ist, um meinen Schatz finden zu können. Ja. Und da verzweifelt man schon, ne? Und irgendwann entdeckst du dann per Zufall, ja, pass mal auf, das waren die falschen Wege, die eingezeichnet worden sind. Also die Datenqualität war schlecht. Und das Schlimme ist natürlich ja auch für einen Data Engineer, also das ist quasi der Begriff dann von demjenigen, der das dann so auch ausarbeitet, ist halt tatsächlich sowas zu erkennen, wo sind Daten, sind sie auch wirklich sauber, sind sie nicht sauber und es klingt alles super einfach, aber das ist wirklich eine große Challenge, vor allem, wenn es halt auch so eine fremde Domäne ja für jemanden ist, ne? Ich meine, Data Engineer hat ja das sein Werk da quasi gelernt und nicht studiert und gemacht, was seinen Kunden seine Domäne ist. Deswegen ist das immer alles so ein bisschen fremdlich. Man ist dann darauf angewiesen, was die Leute, mit denen man dann Kontakt hat, dass das alles so ist, wie es ist. Dann irgendwann gibt es wieder ein Meeting, sind andere Leute dabei, die sagen, nein, das läuft immer anders ab bei uns. Und du denkst dir nur, diese Information und was wir da gerade haben, ich hätte mir eine ganze Woche gespart und das hat ihnen ja auch viel Geld gekostet. Aber trotzdem frustriert das ja einen. Am Ende des Tages nicht nur, ob man jetzt da sein Geld kriegt und ob es der Anspruch klappt, sondern ob du auch wirklich was weiter bewegen konntest, weißt du? Und das kann dann ganz schön depressiv sogar machen, ne? Weil du erst bei Selbstzweifel hast, denkst dir, mein Gott, ich habe doch das quasi alles studiert hier, auswendig gelernt und gemacht und ich lebe dafür und ich mache doch alles genau, wie es im Buche steht und ich komme nicht zum Erfolg. Und am Ende des Tages war es einfach, war die Schatzkarte falsch.
Ja, ich sag mal, vielleicht ist es auch so, dass wir aus dem Projektmanagement eigentlich ja sehr strukturiert sind. Wir haben ja theoretisch unsere verschiedene Projektmanagement-Methoden, die du anwenden kannst. Ja, da gibt es verschiedene Modelle, Prince2, PMI, GPM, was du alles machen kannst oder auch die agilen Projekte, die dir eigentlich ja vorschreiben, was du alles zu tun hast. Ich sag jetzt einfach mal, eine offene Punkteliste haben wir schon seit Jahren pflegen müssen. Wir haben Risikomanagement pflegen müssen. Das Problem bei uns ist, dass über die Jahre hinweg die Organisation zwar immer gesagt haben, ja, wir machen das, machen sie es aber nicht. So, und damit sind die Informationen nicht da. Anders sieht es aus, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, im Marketing bist, ob du im Vertrieb bist, das ist eine CRM-Software, dann hast du in der Buchhaltung, hast du dein EPM-System, dann hast du deine verschiedenen Systeme schon über Jahre gepflegt, mal egal welches System das ist. Und ich meine, du hast als Entwickler ja immer die Möglichkeit, über verschiedene APIs darauf zuzugreifen. Da hast du Informationen, ja. Aber wirklich, wenn du dann jetzt in dieser heutigen Zeit hingehst und sagst dann so von wegen, jo, wir machen jetzt mal KI-Risikomanagement ohne Daten, ist das echt blöd. Und weißt du, die Leute, oder Lessons Learned, super wichtig, also wenn du Lessons Learned hast, ne, was ist ja in Projekten schiefgelaufen, was ist gut gelaufen, wie kannst du damit umgehen, und hatte ich jetzt einen Kunden, der gesagt hat, okay, ich möchte zum Beispiel, wenn ein neues Projekt angelegt ist, der automatisch schaut, welche Kategorien wir haben und er hat dann in den Lessons Learned reinzugucken und zu sagen, okay, guck mal hier, das war gut, das ist schlecht gelaufen. Ja, das soll er dann in der Planung auch berücksichtigen. Du musst ein Referenzprojekt angeben, wenn er das Projekt anlegt. Das sind Umgebungen, wo du sagst, ey, wow, da sind die Daten vorhanden. Aber das sehe ich echt teilweise, wo ich sage so, okay, das ist echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alleine bin im Projektmanagement damit. Ich glaube, dass CRM und so, aber CRM ist ja auch so eine, sag ich mal, so ein System, was meistens so halbherzig gepflegt wird, oder?
Also das ist eine große Challenge draußen, absolut. Also wie schon gesagt, mit den Daten und dann wird dir mit bestem Gewissen hier, das sind sauber und das sind die, beziehungsweise was, so und so, so groß brauchst du die Daten und dann geht es ja hier auch um, was darf wie raus und nicht, DSGVO auch und hin und her. Also das ist schon krass, ja. Also es ist wirklich schwer. Oder die Verknüpfungen auch zu setzen. Pass mal auf, wenn man das in Kombination hat, kannst du was Wertvolles für dein Unternehmen rausholen. Also da gibt es ja hier quasi schon die eigene Berufsgruppe auch wieder dafür, ne? Mit Data Scientisten, kannst du sagen, die wirklich hier damit richtig perfekt jonglieren können, ne? Und wissen, was man machen kann. Also es ist unheimlich, unheimlich komplex und schwer. Und oft die versteckte Hürde zum Erfolg, weil am Ende des Tages ist da halt der Schatz da draußen. Ne?
Ja, ohne Frage. Und es kommt ja noch hinzu, ich merke das auch immer, es kommt ja immer das Individuum an, was selber mit der KI arbeiten soll. Wenn du jemanden hast, der organisatorisch und praktisch nicht begabt, will ich jetzt nicht sagen, aber sage ich mal, sehr studerig ist, der wird auch nicht die KI großartig nutzen, um Meeting vorzubereiten. Mhm. Wenn jemand sehr genau ist und sagt, er interessiert sich dafür und sagt, wie gerade gesagt, über Boston Consulting will eine Zusammenfassung haben. Ich meine, das geht ja heute wirklich genial mit Copilot auch schon alleine, ne? Wenn du die richtigen Prompts hast, dass du dir dann mal kurz Zusammenfassungen zum letzten Meeting gibst und dich gut vorbereiten kannst, da kannst du richtig Zeit mit sparen. Aber du musst es halt nutzen. Und das ist so die Herausforderung, denke ich, wo wir auch noch mit zu kämpfen haben. Mit dem, dass natürlich auch immer mehr Features hinzukommen. Das, was du gestern gelernt hast, kann morgen schon wieder alt sein.
Absolut. Und ich stelle fest, also das Interessante ist ja, obwohl wir quasi jetzt hier die menschliche Sprache geknackt haben und das ja in Anführungszeichen, du brauchst ja quasi nur sagen, was du willst, trotzdem sehr viele Menschen ihre Schwierigkeiten haben, die Tools richtig einzusetzen. Das ist auch hoch, hoch spannend. Ich vergleiche das immer, und das so fange ich ja auch bei mir mit den KI-Schulungen an und oder auch wenn wir da eine Beratung machen und ich auch ein bisschen mehr erklären möchte, dass wir wirklich alle das gemeinsame Verständnis haben. Ich vergleiche das immer wie mit Hundeflüsterer. Ja, da gibt es die Geschichte mit unserer Labrador-Lady zum Beispiel. Ich habe so oft gehört, Leute, ach du, ich weiß schon, lass mal, ich bin selber mit einem Hund groß geworden und du siehst aber, dass der Hund quasi Gassi geht mit den Leuten, ja. Und dann denkst du dir auch, okay, du bist zwar damit groß geworden, aber naja, war wirklich funktionieren tut es ja nicht, dass ihr zusammen klarkommt. Und meine Frau wollte auch unbedingt, als sie schwanger war mit meinem ersten Sohn, der soll gleich mit Hund mit aufwachsen. Ne? Und ich dachte schon, nee, pass mal auf, lasst mal uns da Zeit. Aber es war ihr großer Wunsch. Und da habe ich gesagt, okay, aber es gibt eine Bedingung. Der Hund muss halt wirklich erzogen werden, weil man so gemeinsam mehr voneinander hat. Ne? Man kann ja mehr mit dem Hund machen, wenn du weißt, dass das funktioniert. Ja, was haben wir dann natürlich gemacht? Traditionell sind wir dann zu einer Hundeschule gegangen und da lernst du dann die Leckerli-Fraktion quasi kennen, die nur lernt, ständig hier mit Leckerlis zu arbeiten. Und solange du welche hast, funktioniert das auch immer gut. Das merkst du dann mit Leuten, die da quasi schon weit über 5 Jahre auch dabei waren, immer noch die gleichen Probleme haben. Aber schön, dass man sich mal wieder sieht. Und das hat dann für uns nicht geklappt. Ne? Also was bringt das? Du gehst da immer hin und irgendwann nach 5 Jahren gibt es einen minimalen Erfolg nach so und so vielen Tonnen Leckerlis. Geht nicht. Also es hat für uns nicht funktioniert. Vor allem sind die auch gar nicht auf unsere Punkte eingegangen, wo wir unglücklich waren. Also haben wir uns eine private Trainerin geholt. Die konnte super zeigen, wie der Hund was erschnüffeln kann im Wald. Das ist sehr toll, aber war nicht auf unsere Probleme eingegangen. Wir waren schon total verzweifelt, weil alles nicht funktioniert hat mit dem Hund, was uns wichtig war, damit wir alle zusammen klarkommen. Per Zufall entdeckt, um die Ecke gibt es einen Hundeflüsterer bei uns, 2 Straßen weiter. Was ist denn das für ein Zufall? Und war hier auch im Fox-Fernsehen und so weiter. Das machen wir mal, einen Tag. Ja, der war auch nicht ganz so günstig, aber wir haben uns einen Tag zusammengesetzt und waren schon darauf vorbereitet, was ist jetzt, was auf uns zukommt. Und der Witz am Ende des Tages war, wir waren eigentlich den ganzen Tag nur in seiner Bude gesessen und er hat uns quasi die Psychologie und Körpersprache des Hundes erklärt. Und wir waren die letzte Dreiviertelstunde von dem Tag dann tatsächlich mal rausgegangen. Und du glaubst das nicht, wie eine Fernbedienung hat alles der Hund genauso reagiert und gemacht, wie er uns geschult hat. Das war also ein absoluter Mindblow. Und ja, was hat es uns gezeigt? Und wir haben übrigens all unsere Probleme gelöst. Also es klingelt an der Tür, der Hund bleibt ruhig liegen, der begrüßt nicht die Leute, springt sie an. Wenn du Gassi gehst, kannst du quasi, die Leine ist so locker. Ja, also wir gehen wirklich zusammen raus, ohne dass der Hund mich zieht oder so Sachen. Also brutal, ne? Und das ist das, wie ich das mit Sprachmodellen vergleiche. Weil, wenn du verstanden hast, wie die Psychologie, also Psychologie in Anführungszeichen, also wie das Ding quasi in Anführungszeichen dich versteht und dann auch antworten kann und wie das Ganze tickt und wie werden Ähnlichkeiten erkannt mit Prinz und Prinzessin und wie kannst du ihm beibringen, dass er dann unterscheidet, da wo es drauf ankommt und. Dann hast du alle Probleme gelöst, ne? Oder du weißt zumindest halt, was du machen musst, um in die richtige Richtung zu gehen. Und das haben ganz viele, die draußen auf ChatGPT und Co. schimpfen und KI ist ja so ein Blödsinn und Mist. Und wie du gerade mit dem Tooling erzählt hast, deswegen sorry fürs lange Erzählen hier, aber das, da kommen wir wieder zurück. Das ist der Grund, ne? Die sich nicht damit beschäftigen, nicht nur, wie kann ich einfach was reintippen, sondern wie funktioniert das dahinter? Wo sind die Grenzen und so? Ihr profitiert enorm von, wenn du die Psychologie hinter dem Ding verstehst. Dann geht das auch wirklich.
Ja, hör mal, Gregor, war super nett, dich im Podcast zu haben. wir müssen langsam dem Ende kommen. Ich gucke gerade auf den Tacho, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Aber muss man wirklich sagen, es war mal wieder richtig nett, mit dir sich über das Thema zu unterhalten. Du hast auch einen eigenen Podcast. Magst du den mal ganz kurz vorstellen?
Ja, gern. My Coding Zone. Also egal, wo es Podcasts gibt, einfach nach My Coding Zone gucken. Da bin ich mit Florian zusammen, erzählen wir immer wieder was aus der Softwareentwicklungswelt. Mal ein bisschen immer auch was von KI oder eben auch unterschiedliche Technologien aus der Cloud. Und ab Februar wieder jeden Freitag um 20.30 Uhr gibt es auch auf Twitch einen Livestream abends. Da trifft sich dann quasi unsere Online-Community zum Thema Softwareentwicklung. Das ist natürlich jeder, der gerne programmiert oder so, auch eingeladen.
Okay, gut. Wie es der Brauch ist, bleibt dir das letzte Wort und hoffe ich, dass du auch ein Zitat für meine Hörer mitgebracht hast.
Ich habe so ein Lebensmotto, das würde ich jetzt einfach verwenden und zwar, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
Und das lassen wir einfach mal so stehen. Ich würde sagen, ganz lieben Dank, dass du im Podcast warst, lieber Gregor. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Blenki. Ciao.